Corso. Kunst und Pop.
Heute mit Christoph Reimann. Hallo. Wo steht der Pop am Anfang des 21. Jahrhunderts? Rund 70 Jahre nach seiner Geburt. Das ist eine große Frage, aber wir stellen sie heute mal, und zwar einem, der zu den wichtigsten Popdenkern dieses Landes gehört, Dietrich Dietrichsen. Hallo.
Hallo.
Der Grund für die Einladung ist eine neue Sammlung ihrer Essays aus den zurückliegenden 24 Jahren, rund 1100 Seiten, die unter dem Titel Das 21. Jahrhundert erschienen sind und darin dann Gedanken zu Musik, Theater, Film, Kunst und Gesellschaft. Das ist viel, viel Stoff, aber ist es auch ein Stoff, an dem sich der Zustand der Popkultur ablesen lässt?
Also ich verwende das Wort Popkultur nie. Also sagen wir mal einmal in 15 Jahren. Ich spreche von Popmusik und manchmal, und wenn ich davon spreche, und würde auch über andere Formate, es gibt sogar einen Text in dem Buch, der heißt There is no such thing as Populärkultur except in Gegenwartstheater. Also eine Zurückweisung dieses Popkulturbegriffs, weil das hat die Zeitschrift Spex irgendwann mal gemacht, um sozusagen die Themen zusammenzufassen, die darin vorkamen, als sie über Popmusik mehr und mehr hinausging und mehr Politik und eben Gegenwartskultur, Film und so weiter betrafen. Aber ich habe mir das nie so richtig zu eigen gemacht. Ich finde immer Popmusik scharf trennen von den anderen vergleichbaren Phänomenen. Und in diesem Buch geht es um Popmusik auch nur, na sagen wir mal, zu nur einem Rand, Zehntel. Ne? Ja. Also am Rande, genau. Weil es gibt ja schon größere Bücher über Popmusik und ich muss das ja nicht nochmal machen. Nee. Insofern also würde ich also mich erstmal aus dieser Frage rausklauen, weil ich eben für diesen Begriff sozusagen nicht richtig Zuständigkeit annehmen will. Und zum anderen ist es halt auch kein Versuch, die Gegenwart zu diagnostizieren und einzufangen, also auch nicht im größeren Sinne, sondern eher sie als gemacht und geworden erscheinen zu lassen aus Vorgängen und Entwicklungen, die teilweise mehr als 100 Jahre gedauert haben. Und also auch sich sehr stark mit Dingen zu beschäftigen, die plötzlich auftauchen oder plötzlich wieder auftauchen. Also es ist so eigentlich so ein immer wieder auftretendes Moment in diesem Buch, dass irgendetwas, das eigentlich 60 Jahre alt ist, im Jahr 2020 plötzlich
zum Beispiel
unglaublich an Aktualität gewinnt. Ja, zum Beispiel dieser ganze queere Minimalismus rund um Leute wie Julius Eastman, die alle um den frühen 60ern mittlere 60er herum angefangen haben zu arbeiten.
Schwarzer, schwuler Musiker, ne?
Ja, das ist ja nicht der Einzige. Also da gibt es ja dann Arthur Russell zum Beispiel, wäre dann noch zu nennen. Und die alle sozusagen in ihrer Zeit ein sehr, sehr begrenztes Publikum hatten, wenn überhaupt eins, und dann verschwanden, starben oder vergessen waren. Und für die man sich jetzt so seit 5 Jahren sehr, sehr heftig interessiert.
Was meinen Sie, woran liegt das denn? Also liegt das an diesen Identitätsdebatten, die im Moment geführt werden?
Ich würde eben nicht sagen, dass es an irgend so einer klaren, erkennbaren Ursache liegt, sondern dass es in deren Projekt etwas Unabgegoltenes gegeben hat und dass das sozusagen in den, auch oft vielleicht nur in der auf seiner ästhetischen Seite nach oben gedrängt hat, aber nicht so richtig durchgekommen ist und dann irgendwann doch durchgekommen ist. Und das ist ja dieses Phänomen, was ich meine, wenn ich sage, dass ich Gender-Debatten aus dem Wien von 1890 in einer Ausstellung in New York im Jahre 2015 wiederfinden. Solche nicht zu Ende geführten oder nie zur Gestaltung von Wirklichkeit durchgedrungenen Entwicklungen, die dann eben eines Tages doch irgendwo gelandet sind. Und solche Vorgänge gibt es viele in diesem Buch.
Mhm. Ja, blicken wir mal ein bisschen zurück. Blicken wir mal auf Pop, ohne da jetzt irgendwas dran zu hängen. Pop trug ja lange das Siegel, so ein linkes Versprechen zu sein, ein Ort linker Utopien. Aber gerade jetzt, so zu Beginn des 21. Jahrhunderts, erleben wir, natürlich auch nicht zum ersten Mal, aber erleben wir, wie sich Rechte die Popkultur zu ihrem Zweck aneignen und sie damit möglicherweise auch aushöhlen. Also wie viel linkes Glücksversprechen steckt heute noch im Pop?
Ja, also diesen Pop, den sich die Rechten so nehmen können, von dem habe ich mich eigentlich 1991 verabschiedet. Also damit habe ich, das ist so wirklich ein Problem, das ja über das wirklich die ganzen 90er Jahre über viel diskutiert worden ist. Und diese Versprechungen, dass das Festival immer eine Entgrenzung ist und eine Überwindung von Klassengrenzen und diese ganzen Utopien, die damit verbunden waren, von denen haben wir uns so wirklich schon, bevor die Aufsätze, die in diesem Buch erschienen sind, einsetzen, verabschiedet. Also das denke ich, ist das, was dann noch so nachgekommen ist, dass irgendwelche Identitären irgendwelche lustigen Bärte hatten oder so, ist, denke ich, kann man vernachlässigen. Das, was übrig geblieben ist von den utopischen Verheißung oder so, die man dann so rückblickend verbindet, sind kurzfristige Sachen und kurzfristige Aufbrüche, Unvorhersehbares, keine Routinen, nicht die antizipierbaren Ereignisformen. Das ist nach wie vor so. Das ist politisch relativ neutral. Man kann nicht sagen, dass das links ist, aber es lässt sich gut mit linker Energie verbinden, würde ich mal sagen. Aber es ist eben für sich alleine politisch nicht lebensfähig und lässt sich von jedem zu allem Möglichen auch missbrauchen.
Ich hätte jetzt gedacht, Faschismus und Kapitalismus sind vielleicht so die ewigen Widersacher des Pop. Aber was Sie jetzt gesagt haben, hörte sich eher so an, als sei Pop erstmal grundsätzlich leer und würde sich in keine politische Richtung bewegen, sondern man kann ihn sich nehmen.
Naja, wir haben, also wie gesagt, diese Substantialisierung von Pop ist nicht mein Ding. Ja. Es gibt keinen Pop. Es gibt Popmusik. Und die hat in ihren, ob sie nun ursprünglich leer war und sich mit was verknüpft hat oder ob sie ursprünglich voll war und später entleert worden ist, auf jeden Fall war sie irgendwann mal, und das ist eine Erfahrung, die man so seit, wie gesagt, 1990 ungefähr, ist die ziemlich offensichtlich, wenn nicht sogar noch früher, sie war dann irgendwann etwas, das funktionierte wie eine bestimmte Körperlichkeit, eine bestimmte Spannung und die sich verbinden ließ mit etwas. Und in der Tat, mit Kapitalismus immer schon, das war noch nie ein Problem, zumindest nicht in den individuellen Projekten einzelner Figuren, vielleicht im Image der gesamten Bewegung, aber und mit Faschismus nun auch schon eine ganze Weile. Ich meine, die Hells Angels haben auch schon in den 70er Jahren gewütet und einen afroamerikanischen Zuschauer eines Popfestivals ermordet, während Mick Jagger dazu gesungen hat. Also das ist auch keine ganz neue Entwicklung und die Hells Angels haben sich vom Faschismus auch nicht so wahnsinnig unterschieden, ne?
Ich habe das Gefühl beim Lesen oder beziehungsweise auch beim Durchblättern dieser vielen, vielen Texte, die schreiben viel über Theater, auch Kunst, Film. Für Popmusik interessieren Sie sich gar nicht mehr so sehr. Stimmt das?
Nein, für zeitgenössische Popmusik interessiert mich herzlich wenig, ja.
Warum? Woher kommt das? Ist das eine Alterssache?
Ja, vielleicht ist es auch einfach die Tatsache, dass ich so lange genug gemacht habe. Ne? Mhm. Also ich habe auch andere Dinge sehr heftig interessiert und dann irgendwann nicht mehr. Einfach weil sie sozusagen, heutzutage sagt man, auserzählt sind. Weil alle relevanten Ideen dazu gesagt worden sind.
Aber das ist auch so eine Sache. Also das,
aber es ist ja im Übrigen ja nicht so, ich würde mal kurz eine Einschränkung machen, es ist nicht so, wenn man jetzt bestimmte Elemente von Popmusik herausnimmt und sagt, hier, bestimmte Arten von Rhythmusentwicklung, bestimmte Art von Recording-Stilen, also Dub zum Beispiel oder Soundart oder eben Minimalismus. Das sind so Sachen, die ja durchaus kompatibel sind mit einer bestimmten Form von Popmusik, für die ich mich weiterhin stark interessiere, aber eben nicht so sehr für das zentrale Geschehen.
Ja, dabei kann man auch dabei auch etwas über die Geschichte, über die Gesellschaft lernen, wenn man sich damit beschäftigt, oder? Trotzdem habe ich auch, ja, dieses Wort auserzählt, haben Sie schon erwähnt, das Gefühl, dass die Popmusik stagniert im Moment vielleicht. Also wir erleben ganz oft, dass Songs recycelt werden. Wir hören da Melodien, die haben wir schon vor 20, 40 Jahren gehört. Oder dass immer mehr Songs vor Gericht stehen wegen Plagiatsverdacht. Also vielleicht ist es so. Vielleicht ist Popmusik.
Ja, aber das ist im Übrigen, aber dazu müsste ich sagen, also da um Melodien und deren Originalität ist es noch nie gegangen. Mhm. Das war noch nie relevant. Und das ist auch letztendlich, man hat auch nie jemand geclaimed, dass jetzt, also abgesehen von ein paar Musiklehrern, die sich für Paul McCartney als Nachfolger von Schubert interessiert haben, hat noch nie jemand behauptet, in der Popmusik ging es um Originalität beim Komponieren. Darüber habe ich auch schon oft also geschrieben und diskutiert, dass es sich um eine multimediale Geschichte handelt, in der Performance wichtig ist, in der die Tatsache, dass etwas recorded ist, und zwar dass Geräusche recorded sind, aber auch Mode und so weiter. Also viele andere Elemente sind relevant in ihrem Zusammenhang und dass die Melodie ist eigentlich egal und wer sozusagen Musik von der Melodie her betrachtet, ist wirklich hauptsächlich der Copyright-Anwalt. Und der hat natürlich in einem Zeitalter, wo die Samples immer kürzer wurden und deswegen nicht so leicht justiziabel gemacht werden konnten, dann viel zu tun gehabt. Und es ist ja auch eine Branche, die enorm davon profitiert hat.
Und was bewegt Sie heute an kulturellen Produkten am meisten?
Ach ja, kulturelle Produkte. Also zum einen natürlich die ganze Autofiktionskultur, das finde ich spannend. Also diese Unmöglichkeit, diese Aufgabe, authentisch zu sein im im Medium der Schrift, aber auch in Theater, Performance etc., wenn man sich sozusagen nicht zu Rande kommt mit den 2 Stunden abendfüllter Film oder abendfüllendes Theaterstück und dann eben das extrem streckt oder extrem verkürzt. Also alles, was diese Formate an ihre Grenzen treibt, das hat mich in der letzten Zeit schon immer wieder interessiert. Und dieser eher triviale Gedanke, man könne sozusagen die Kunst-Nicht-Kunst-Schranke einfach so voluntaristisch wegschaffen, sich dann eben in ästhetischen Bemühungen ausdrückt, das finde ich eigentlich grundsätzlich interessant. Damit beschäftige ich mich gerne.
Das 21. Jahrhundert, so heißt eine neue umfangreiche Sammlung vieler Texte von Dietrich Dietrichsen. Aus eben jenem Zeitraum erschienen ist sie bei Kiepenheuer und Fitsch. Dietrich Dietrichsen, vielen Dank für das Corso-Gespräch.
Ja, gerne.
Ja, das war der Corso Podcast. Mein Name ist Christoph Freimann. Diesen Podcast kann man überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt. Haben Sie vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.